Deutschlandfunk Interview.
Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Deutsche führen als ihren Geburtsort kasachische Orte und Städte als Angabe in ihrem Reisepass und Personalausweis. Das sind Russlanddeutsche und deren Nachkommen, die nach der Deportation der Familien im Zweiten Weltkrieg in der damaligen kasachischen sozialistischen Sowjetrepublik zur Welt kamen. Es gibt also auch in Deutschland viele, viele Menschen, die einen kenntnisreichen Blick auf Kasachstan haben. Auf das Land also, aus dem nun in diesen Tagen, seit gestern besonders, Proteste, Demonstrationen, Plünderungen und Zusammenstöße zwischen aufgebrachten Bürgern und der Staatsmacht berichtet werden. Anlass waren schon vor einigen Tagen Preiserhöhungen für Autogas in einer Region des Landes. Das hat übergegriffen auch auf die großen Städte, auf die frühere Hauptstadt Almaty und die heutige Hauptstadt, die neu gebaute Hauptstadt Nur-Sultan. Brennende Polizeiautos, Plünderungen an einem Flughafen, inzwischen auch Tote. Und jetzt ist am Telefon Beate Eschment vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Frau Eschment, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie beschäftigen sich ja mit Zentralasien, aber auch insbesondere mit Kasachstan seit Jahrzehnten, kann man sagen, haben ja auch gelehrt an Universitäten in Kasachstan, kennen sich aus mit dem, ich glaube, neuntgrößten Flächenland der Welt. Haben wir jetzt Zeit und Gelegenheit, in den nächsten Minuten darüber zu sprechen, was dort los ist, politisch und gesellschaftlich. Die Gaspreiserhöhungen, das ist sicherlich nur der Anlass für das, was dort gerade passiert. Was sind aus Ihrem Blick, aus Ihrer Analyse die wesentlichen Ursachen für diese Zusammenstöße?
Ja, zunächst mal, Sie haben genau recht, diese Erhöhung der Gaspreise war erstens angekündigt, die kam nicht unerwartet. Und außerdem würde ich sagen, das ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das Fass voll ist deshalb, weil die ökonomische Lage in Kasachstan sich Corona-bedingt im letzten Jahr verschlechtert hat, aber auch grundsätzlich nicht mehr so positiv ist wie in den ersten 20 Jahren oder sagen wir 15 Jahren in Kasachstan. Und außerdem die weite Teile der Bevölkerung ausgesprochen frustriert sind, dass mit dem Rücktritt des Präsidenten, des ersten Präsidenten Nazarbayev, keinerlei Veränderungen weder ökonomisch noch politisch sich in Gang gesetzt wurden. Und abgesehen davon, dieser erste Präsident eben im Hintergrund nach wie vor die Fäden zog, weil er wichtige Ämter behalten hat, was eben dazu geführt hat, dass die ökonomischen Forderungen, die ganz am Anfang der Demonstrationen gestellt wurden, ganz schnell umschlugen in politische Forderungen und da eben auch wirklich auf Kasachisch gerufen worden ist, Alter, hau ab.
Nazarbayev, den sprechen Sie an, der Präsident war von 1990 bis 2019 und dann Chef des Sicherheitsrates in Kasachstan wurde. Das war ja damals vor zwei Jahren gehandelt worden als eine kasachische Form des Machttransfers in einer postsozialistischen, postsowjetalen, sowjetischen Republik. Ist das System gescheitert? Ist dieses Modell nun gescheitert?
Ich denke, also ohne zu wissen, wie was jetzt in den nächsten Tagen passiert, glaube ich schon, dass man sagen kann, es ist weitgehend gescheitert, weil der Grundgedanke dieses orchestrierten Machtüberganges, also es lief so ab, dass Nazarbayev zurückgetreten ist und der damals, ich war zufällig zu dem Zeitpunkt gerade in Kasachstan, der doch leicht verschreckten Bevölkerung gleichzeitig mitteilte, wer sein Nachfolger werde und der dann nochmal per Wahl von der Bevölkerung bestätigt wurde, aber im Grunde genommen war das eben ein vorgegebener Machtwechsel. Und es hat schon im Umkreis dieser Wahl ziemliche Unruhe vor allem der Jugend in der größten Stadt in Almaty gegeben. Und offenbar, man hat das dann wieder ein Stück weit zurückgedrängt, aber ganz offensichtlich hat da was weiter gegärt, was jetzt umso heftiger zum Ausbruch gekommen ist. Und eben nicht nur in der Jugend in Almaty, sondern eben auch in praktisch allen Städten des Landes.
Es sind ja offenbar auch sehr unterschiedliche soziale Gruppen, die dort auf die Straßen gehen. Aber alles, was wir jetzt sagen, das müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, in Klammern steht ein bisschen unter dem Vorbehalt, dass unser Blick von außen nach Kasachstan richtig schwierig ist, weil das Internet nicht gut funktioniert, weil es blockiert wird zum Teil in Kasachstan. Also viele Informationen von dort drinnen eben auch nicht nach draußen gelangen. Nazarbayev jedenfalls, der alte Präsident, hat auch diesen Posten, den er dann nur noch inne gehabt hat seit 2019, jedenfalls schon verloren. Die Gaspreiserhöhungen sind auch zurückgenommen worden, jedenfalls zum Teil. Damit haben die Protestierenden also, und das ist die Frage an Sie, doch schon etwas Wichtiges erreicht?
Ja, das ist eine zweischneidige Sache. Also die Regierung ist offenbar völlig überrumpelt von den Ereignissen und hat auch nie irgendwie auf eine Strategie vorbereitet, wie man auf solche heftigen Proteste reagieren könnte. Und es hat jetzt scheibchenweise quasi den Forderungen der Demonstranten entsprochen. Aber ich glaube, da ist jetzt die Dose zu weit auf sozusagen. Mit kleinen Zugeständnissen nach und nach kann man da nichts mehr erreichen einerseits. Und andererseits fühlen sich die Demonstranten natürlich auch dadurch bestärkt in ihren Forderungen, wenn die Regierung nach und nach alle möglichen Forderungen erfüllt.
Mhm. Aber möglicherweise, Frau Eschment, kann das Regime in Kasachstan sehr viel erreichen mit Gewalt. Wir haben ja Berichte über Tote in Almaty, in anderen Städten auch. Demonstrierende sind ums Leben gekommen, offenbar durch Gewalt von Seiten der Sicherheitsorgane. Ist das nun also ein blutiger Weg zurück zu einer Art Ordnung in Kasachstan?
Zunächst mal muss man sagen, die Sicherheitskräfte in Kasachstan haben noch nie zimperlich reagiert, wenn es Demonstrationen, politische Demonstrationen gab. Und diesmal haben sie entsprechend noch härter, glaube ich, reagiert. Aber sie haben auch deshalb noch härter reagiert, weil ganz offensichtlich auch von Seiten der Demonstranten mit sehr viel mehr Gewalt vorgegangen wurde, als ich das auch tatsächlich ich mir selber für Kasachstan hätte vorstellen können. Also gestern hat es ja auch Plünderungen gegeben und es wurde mir persönlich berichtet auf Umwegen, dass eben man auch nicht einfach, wenn man sich traute, auf die Straße stellen konnte, um mal gucken, was da abläuft, sondern die Demonstranten griffen jeden an, der nicht bei ihnen mitgemacht hat. Mhm. Also da ist schon auch von beiden Seiten ein erhebliches Gewaltpotenzial. Nur der Präsident hat ja ganz offensichtlich große Zweifel daran, ob er mit eigener Kraft in der Lage ist, diese Demonstrationen noch in den Griff zu kriegen. Schließlich hat er jetzt quasi den Verteidigungsfall ausgerufen und die Truppen der CSTO
die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit.
Genau, ja.
Entschuldigung. Da gibt es ja unterschiedliche Abkürzungen in verschiedenen Sprachen. Das ist eine Art kollektive Verteidigungsorganisation, so ein bisschen nach dem Vorbild der NATO gebaut, wenn ich das richtig sehe. Und ja, da sind nun also Soldaten aus anderen Ländern unterwegs nach Kasachstan, auch aus Russland zum Beispiel. Ist das für Russland, und Russland ist ja das größte Land der Region, das militärisch mächtigste Land der Region, ein sehr einfacher und willkommener Anlass, jetzt auch in die inneren Angelegenheiten sich von Kasachstan erfolgreich einzumischen?
Das muss man, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Einerseits ist es so, dass der Kreml schon immer ganz Zentralasien als eine instabile und potenziell Russland gefährdende Region betrachtet hat und von daher man, glaube ich, im Augenblick doch sehr nervös ist, wenn nun ausgerechnet Kasachstan, also der Staat, mit dem Russland eine 6000 Kilometer lange, die längste Landgrenze der Welt hat, in Unruhe geraten ist, zumal Kasachstan immer als stabiler Freund Russlands wahrgenommen wurde. Gleichzeitig ist es natürlich auch, also für mich auch völlig schockierend, dass der Präsident Kasachstans quasi die Organisation über den Vertrag über kollektive Sicherheit ist ja eine von Russland geführte Organisation. Da kommen jetzt zwar auch Truppen aus anderen Ländern, aber das Entscheidende ist, dass da tatsächlich russische Truppen von einem kasachischen Präsidenten auf kasachisches Territorium eingeladen werden. Das hätte ich nie für möglich gehalten, weil so gut die Beziehungen zwischen beiden Staaten unter Nazarbayev und auch unter Tokayev waren, so sehr ist es doch gleichzeitig so, dass man von Beginn an, von 1991 an, immer gefürchtet hat, dass Russland Ansprüche auf kasachisches Territorium erheben könnte, dass Russland die Staatlichkeit Kasachstans irgendwie nicht anerkennen könnte und so weiter. Und das ist auch eine weit verbreitete Stimmung in der Bevölkerung. Und das ist schon ziemlich irritierend und erschreckend, wenn jetzt der Präsident persönlich russische Truppen ins Land einlädt. Zumal ich glaube, dass er damit tatsächlich auch die Menschen, die ja, sagen wir mal, ambivalent die Ereignisse in den letzten Tagen in ihren Wohnungen versteckt verfolgt haben, tatsächlich gegen sich aufbringt, weil die Masse der Kasachen eben tatsächlich jetzt ganz bestimmt keine russischen Truppen im eigenen Territorium haben will.
Kurze Frage noch zum Abschluss. Wir haben noch eine gute Minute. Moskaus Lesart ist ja, man kann vielleicht sagen, auch in diesem Fall, dass in Kasachstan die Ursache für die Unruhen im Ausland liegen, nämlich Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten Kasachstans. Sehen Sie irgendetwas, was dafür spricht?
Also die klassische Erklärung, die aus Kasachstan selbst, und die finde ich problematischer, ist tatsächlich auch immer schon jetzt auch bei allen bisherigen kleinen Protesten oder sowas, dass das von außen gesteuert wäre, aber tatsächlich nicht durch den Westen, sondern durch einen ehemaligen Bankier, der im Land versucht hat, eine Oppositionspartei zu gründen und dann ins Ausland geflüchtet ist. Und das Problem ist eben, dass man alle Bekundungen von Unzufriedenheit in den letzten Monaten und Jahren immer damit erklärt hat, dass die Leute sind nur von diesem Ablyazov aufgehetzt. Das hat aber natürlich verhindert, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt. Und also ich würde die Einmischung aus dem Ausland und das Dramatische daran eher in diesem Denken sehen und nicht im Verhalten des Westens oder so.
Sagt Beate Ischment vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Frau Ischment, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Mittag.